Rieder bleibt am Ball. Freuler legt zur Mitte.
Oh, das ist die Führung für die Schweiz. La Svizzera trova la via che conduce all'1-0 e chi segna segna. Dan Doi.
Gundogan. Raum qui attendait. Le centre de Raum, il est bon.
Das
ist
doch mal was möglich. Natürlich. Wer sonst? Wer sonst, wenn nicht Niklas Füllkrug? In der zweiten Minute der Nachspielzeit gleicht Deutschland aus.
Ein Achtelfinale ist erreicht. Der Dan Doi ist wie von uns allen prophezeit der eiskalte Vollstrecker. Der Granit Xhaka wechselt kurz nach dem Match für einen Freund ins Berater-Business. Der Jan Sommer weiss, wenn es sich nicht lohnt, den Ball zu heben, weil das Goal eh nicht zählt. Und der Optiker von Murat Yakin macht schon mal die nächste Brüllenlieferung parat. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia.
Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Bei mir in meinem Ballsaal, den ich hier in Frankfurt gemietet habe, sitzt der Tilman Pauls. Tilman, wir haben vorher die Raumhöhe geschätzt. Sag nochmal, was sagst du?
Ja, 4 Meter mindestens. Aber ich bin begeistert. Du hast mich ja hier im Vorhof empfangen, durch die ersten Gemächer geführt. Es sind noch ein paar Bedienstete. Ich glaube, dein Frühstück wird schon angerichtet nebenan. Ich bin begeistert.
Denn es sitzt in einem anderen, aber sicher viel popligeren Hotel in Frankfurt, der Thomas Schifferle, der uns alle gezwungen hat, um 8 Uhr aufzunehmen, weil er irgendwie um 9 Uhr auf den Zug säckelt. Thomas, gute Nacht gehabt. Es ist kurz gesehen, schlecht kann sie nicht gewesen sein.
Nein, schlecht kann sie nicht gewesen sein. So kurz war sie. Ich habe doch immerhin 2-3 Viertelstunden geschlafen. In einem Zimmer, wo nicht Neuenschwanstein ist, wie bei dir. Also, aber ich habe wunderbar geschlafen, die paar Minuten.
Und in Zürich hat sich am 6 aus dem Bett gewählt, damit das Studio hat können einrichten konnte, Marcel Rohner. Grossen Einsatz, Marcel.
Ja, ich habe es ganz allein eingerichtet und ich bin stolz auf das erste Achievement am Montagmorgen. Es wird ein guter Tag.
Es wird eine gute Woche. Wir treffen uns am Tag nach dem 1:1 von der Schweizer Nationalmannschaft gegen Deutschland in Frankfurt. Ich habe vorher festgestellt, dass ich gar nicht weiss, was eigentlich passiert ist. Aber irgendwie, wir haben es dann zusammenbekommen. Es fängt eigentlich damit an, dass in der 17. Minute der Robert Andrich findet, er schießt mal aus Distanz. Und der Jan Sommer denkt, der Schiedsrichter nimmt das Goal eh zurück und unter dem Ball durchhüpft. Es wird das Goal aberkannt wegen einem Foul am Michel Aebischer vom Musiala. Und dann in der 28. Minute gewinnt der Granit Xhaka gegen den Musiala im Mittelfeld den Ball. Der Ball kommt über den Rieder zum Doi. Der probiert den Hackentrick, weil eigentlich nicht so richtig funktioniert. Der Ball bleibt aber trotzdem beim Rieder. Der spielt auf den Freuler und der spielt in der Mitte wieder den Doi an und der hat sich einen guten Moment ausgesucht für sein erstes Goal in der Nationalmannschaft, 1-0 für die Schweiz. Und die Schweiz ist Gruppensieger bis in die 92. Minute, wo sich die Deutschen von rechts nach links vor der Schweizer Strafung durchkombinieren. Am Schluss ist es der Silvan Widmer, der gegen den David Raum zu spät kommt, der Ball fliegt in die Mitte und kein Schweizer mag mehr gumpen. Niklas Füllkrug aber schon, aber der ist erst gerade eingewechselt worden. Darum hat er auch noch Kraft und köpfelt ein zum 1:1. Und damit sind die Schweizer Gruppe Zweite und treffen auf den Zweiten von der Gruppe mit Italien, Spanien, Kroatien und Albanien. Und wir wissen noch nicht, gegen wen sie werden shooten, aber wir wissen, dass sie dort shooten, wo der Thomas Arne hat wollen, beziehungsweise zu der Zeit, wo der Thomas hat wollen, arbeiten, nämlich am 6. am Samstag in Berlin. Du hast ja schon allen gesagt, unsere Hörerinnen und Hörer, sie sollen sich Tickets, also schauen, ob sie irgendwie Tickets bekommen dort.
Ja, natürlich muss man sich für den Match ein Billett besorgen in Berlin. Es ist ein bisschen grösseres Stadion, also ist auch die Chance grösser, dass man ein Billett noch findet irgendwo. Selbstverständlich wäre ich rein vom Stadion her lieber auf Dortmund gegangen, als in das Berliner Olympiastadion. Aber uns fragt ja niemand, was immerhin einen Vorteil hat, weil die Schweizer jetzt Gruppe Zweiten ist und eine Gruppe Erste, kann sie im Viertelfinal, wo sie ja selbstverständlich wird hinkommen, kann sie im Viertelfinal nicht auf Spanien treffen, wo bis jetzt doch der stärkste Eindruck gemacht hat in diesen Gruppenspielen.
Tilman, du bist im Stadion gewesen, in Frankfurt. Wie hat es dir eigentlich so gefallen? Hast du eigentlich zwei Herzen, die in deiner Brust schlagen, wie man das so schön sagt?
Nein, der Pass ist tatsächlich immer noch nicht bei mir. Das heißt, ich konnte gestern noch einmal völlig ohne schlechtes Gewissen nur für Deutschland sein. Und noch schnell zu der super, super Spielzusammenfassung von gestern. Aber du hast beim Musiala-Foul an Abischer vom 1-0 hast du das Foul in Anführungszeichen vergessen.
Marcel, wo bist du gewesen? Hast du Bürodienst geschoben?
Nein, ich bin zuhause gewesen. Wir haben uns überlegt, ob wir das irgendwie, also Freundin und ich, ob wir das irgendwo auswärts schauen. Aber ich glaube, das war wahrscheinlich der Match gewesen, wo sicher jedes Public Viewing gefüllt hat. Darum haben wir das schön zuhause in Ruhe in der Stube geschaut.
Haben wir eigentlich schon ein Fazit gezogen zu diesem Match, Tom? Also da haben wir einfach geschrieben. Es ist, zuerst mal 1-1 gegen den Gastgeber an der Europameisterschaft, das Deutschland ist ja sicher mal ein tolles Resultat. Wie ist denn die Leistung gewesen, deiner Meinung nach?
Natürlich sind es nicht klasse überlegen gewesen, die Schweizer. Sie haben gerade so die ersten 20 Minuten haben sie ein bisschen Mühe gehabt, sich auf die Deutschen einzustellen. Sie haben ausgerechnet nach dem Aberkantler-Goal haben sie wirklich richtig gute Spiele gefunden. Sie haben sich auch taktisch sehr gut verhalten. Das Goal ist wirklich ein sehr gutes Beispiel für Giftigkeit, die die Schweizer hatten. Galligkeit hat, also sie sagen sehr gallig gewesen, hat der deutsche Trainer Julian Nagelsmann dazu gesagt. Ja, sie haben wirklich dann richtig gut gespielt und in der zweiten Halbzeit haben sie gezeigt, wie sie können leiden, wie sie kämpfen, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber wie sie der eine für den anderen geht. Also einfach das, was eine Mannschaft ausmacht in so einer Situation. Und ja, ein bisschen mehr Glück. Für den Vargas vielleicht 2 Zentimeter weniger Offside, dann wäre es 2-0 und Granit Xhaka seinen Schuss am Schluss, wo der Neue doch relativ gut hebt. Ja, dort sind dann sehr nahe dran gewesen. Aber ich denke, um ein Fazit zu ziehen, wie ich vom Moderator gewünscht, das 1-1 ist jetzt ein Resultat, wo eigentlich den Match absolut perfekt wiedergibt.
Ich finde auch, also vor allem also durch die Einwechslung oder die Nominierung dann von Fabian Riade, der dann so ein bisschen zentral irgendwie Deutschland irgendwie so nach den 20 Minuten, eben nach dem vermeintlichen 1-0, so ein bisschen so mit vielen Spielern im Zentrum, so dass das deutsche Spiel so ein bisschen denen die Stärke genommen und irgendwie, ich finde, so ein gutes Mittel gefunden zwischen irgendwie Pressen, vorne drauf gehen, aber man hat irgendwie nicht zu viele Räume, man hat sich irgendwie nicht zu weit hinten reindrängen lassen und dann eben Julian Nagelsmann hat es dann gestern nach dem Spiel auch gesagt, also Deutschland hat ja dann in der zweiten Halbzeit irgendwann mal quasi umgestellt und dann mit Füllkrug einfach irgendwie geguckt, dass man da, wo man die Räume hat, außen irgendwie sich quasi dem Schweizer Spiel angepasst gewissermaßen und ja, also dann von außen eben mit der Flanke, mit dem hohen, großen Stürmer dann zum Tor gekommen erst, aber bis dahin war das taktisch oder so, wie die Mannschaft eingestellt war, irgendwie taktisch eingestellt, aber dann auch, wie sie es umgesetzt hat zusammen, war schon eine gute Leistung, fand ich.
Also irgendwie so musst du dann halt gegen so eine Mannschaft halt auch spielen, als Aussenseiter, blöd gesagt. Ich glaube, klar, am Ende hat irgendwie Deutschland 20 Mal das Goal geschossen und die Schweizer 4 Mal oder so. Aber ich glaube, das ist, kannst du ja nicht erwarten, dass du die an die Wand spielst. Also ich finde, sie sind das, wo man halt muss machen und auch gegen die Drecksarbeit. Und sie haben eben, wie du gesagt hast, sie haben gelitten und sie haben wirklich vor allem in der zweiten Halbzeit, also ich bin recht beeindruckt gewesen. Und ich glaube, so musst du es einfach angehen. Und ich finde, das haben sie sehr, sehr seriös und diszipliniert gemacht.
Ja, und das am Schluss, natürlich haben die Deutschen nicht so wahnsinnig klare Chancen gehabt in dieser zweiten Halbzeit. Aber das halt dann mal ein reingehebt im 50., 51., 52. Flankenbölle, das soll einem nicht überraschen. Klar, der Zeitpunkt ist ein bisschen enttäuschend für die Schweizer oder Pech, aber nochmal, also die Deutschen haben sich das Goal auch mit ihrem ganzen Aufwand, wo sie betrieben haben sie sich selbstverständlich verdient. So grosszügig sind wir ja als Gast.
Ich habe mich noch gefragt, wie es gelaufen wäre, wenn es jetzt wie, klar, es ist schon mal etwas gegangen um den Gruppensieg, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein K.O.-Spiel gewesen oder so. Wie der Nagelsmann dort reagiert hat, hat er das Sané zum Beispiel früher gebracht. Ich bin noch recht überrascht gewesen, ob seine ersten 2 Wechsel, also du bist 1-0 hinten, bringst du zuerst mal einen Innenverteidiger und einen Linksverteidiger mit Offensivdrang. Habe ich mich dann gefragt, eben, wenn es jetzt ein Achtelfinale gewesen wäre, hätte er dann vielleicht eher den Sané und vielleicht den Füllkrug sogar ein bisschen früher gebracht, als dann, ich weiß nicht, wenn es 75. oder so.
Ich habe es gestern spannend gefunden, weil die Schweizer normalerweise so in diesem Turnier, wenn sie defensiv sind, in so eine Fünferkette zurückgehen. Und dann habe ich gestern so gezählt, wie viel das sie hinter sind. Und dann sind sie häufig vier gewesen. Und dann habe ich zuerst gedacht, machen sie so irgendwie Paulo Sosa, pendeln die Viererkette, zieht sich immer nur der eine Flügel zurück oder dann der andere. Und irgendwann einmal ist mir dann aufgegangen, eigentlich geht häufig einer von den Innenverteidigern mit diesen Spielern mit, die sich so probieren, zwischen der Abwehr und das Mittelfeld zu schieben, also Wirtz oder Musiala oder auch Gündogan. Und die anderen tun dann so wie so das Perlenkettchen hinten wieder zusammenrutschen. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil das braucht rechte Kommunikation und rechte, ja, also sich achten, wer ist gerade wo und wie. Und das ist, es ist nicht so einfach, oder? Wenn, es ist, manchmal war der Akanji im Mittelfeld gewesen, häufig war der Rodriguez gewesen, wo ich im Mittelfeld war und bis recht weit vorne mitgegangen ist. Und das finde ich also für ein Nationalteam, das jetzt nicht jeden Tag miteinander shootet, habe ich das schon recht spannend gefunden.
Ja, aber ich denke, du hast jetzt gerade die zwei Namen angesprochen, die das am meisten gemacht haben. Ich meine, das sind taktisch zwei so intelligente Spieler. Denen musst du möglicherweise nicht so wahnsinnig viel beibringen oder musst nicht so wahnsinnig viel Trainingszeit haben, um denen das begreiflich zu machen.
Eine Szene gegeben, wo man gesehen hat, eben wie schwierig das ist oder was passiert, wenn es nicht klappt, diese Doppelchance Musiala mit Nachschuss Gündogan, wo man sieht, dass Fabian Scher, glaube ich, rausmacht und genau in dem Moment rennt Musiala quasi in den Raum hinter ihm. Silvan Widmer schläft in dem Moment ein kleines bisschen und also eben allein, dass man jetzt, also mir fällt jetzt gerade die eine Szene ein, wo es dann eben nicht funktioniert hat, zeigt, glaube ich, wie gut es taktisch dann bisher war, weil sie, glaube ich, sonst immer die Lücke dann dahinter recht gut und schnell geschlossen haben.
Mir ist so gegen Ungarn aufgefallen, dass der eben vor allem Rodriguez dort recht oft sich so ein bisschen wirklich ins Zentrum, wirklich um den Mittelkreis herum bewegt hat. Und also, ich weiß nicht, mir ist das noch nie aufgefallen, seit er in der Nazi ist. Also ich finde, das glaube neu und ich finde, das macht er sehr gut. Und ich weiß nicht, ihr habt es alle nicht im Fernsehen gesehen, aber der Neue von Sascha Rufer ist ja der ewige Rodriguez und ich habe das Gefühl, so in dieser Rolle kann es vielleicht noch ewiger werden mit ihm, weil ich finde, er hat das mega gut gemacht.
Machen wir schnell die Fenster zu.
Also an der Lautstärke, wie du die Fenster zugemacht hast, merkt man, dass es ein älteres Zimmer ist.
Der Granit Xhaka hat ja nach dem Match noch schnell, man meint ja, dass er nach seiner Spielerkarriere den Trainer macht, aber hat sich noch schnell probiert, das Spieler zu vermitteln, oder? Weil er hat ja alle Clubs auf dieser Erde darauf aufmerksam gemacht, dass der Ricardo Rodriguez keinen Vertrag mehr hat.
Ja, das verstehe ich ja kennen, hat er gesagt. Und dann hat es einen welschen Kollegen gehabt, der dann zum Xhaka noch gesagt hat, du, aber der wäre ja einer für Servit. Und Xhaka hat dann ganz leicht zu Unverständnis gehabt, wie man auf die Idee kommen, dass der Rodriguez jetzt zu Servi ging. Und dann hat er gesagt, das ist einer für Europa, der muss in Europa spielen. Und dann hat natürlich auch gemeint, einer bei einem Spitzenklub, man kann auch in Servi in einem europäischen Wettbewerb spielen. Servi sei nicht genug für den Rodriguez. Und dann hat der welsche Kollege ihm versucht zu erklären, ja, aber Servi hat doch Rolex und Rolex hat doch Geld. Also verzweifelte Bemühungen auch von einem Journalisten als Spielervermittler aufzutreten.
Aber da sieht man, was für ein guter Captain und Freund er ist auf der Bühne, wo ja dann doch zwei, drei Leute zugucken und zuhören, noch schnell seine Mitspieler und Freunde auf den Transfermarkt zu werfen und Werbung zu machen. Das ist ein vorbildhafter Captain.
Aber ich glaube, er hat auch nicht ganz Unrecht. Ich glaube, die Super League würde jetzt dem Rodriguez wirklich noch ein, zwei Jahre irgendwo geben. Spitzenklub, ich weiß nicht, aber irgendwo in einer Top-5-Liga.
Was geben wir denn jetzt den Schweizer, bevor wir noch irgendwie alle Spieler einzeln durchgehen, was wir ja gerne machen? Ich habe nur mal ganz kurz, wir haben das letzte Mal bei der Einzelkritik, habe ich ja müssen den Joker ziehen, damit ich Manuel Akanji den Sechser geben darf. Und gestern war unsere Arbeitsaufteilung bei der Benotung, oder von gestern auf heute. Ich habe, während ich auf die Spieler gewartet habe, in der Mixzone, habe ich schon mal von drei Töckeln. Und bis das alles durch war, habe ich irgendwie schon 6000 Zeichen gehabt. Und Thomas hat eigentlich nur noch die Noten gesetzt. Und wenn ich das Dokument aufmache, hat der Manuel Akanji einen Sechser und der Granit Xhaka hat auch einen Sechser. Und wir haben dann festgestellt, Thomas, gell, das ist altersmilde vermutlich.
Jetzt von dir oder von mir?
Von dir.
Ja, das kann man vielleicht so sehen, aber Ich bin ein freundlicher Mensch. Und wenn, zum Glück sehe ich Florian sein Lachen nicht.
Ich habe nur gerade an die Szene gedacht, wo wir gestern haben müssen, beim Stadion als Journalist müssen wir einchecken und dann wieder auschecken. Und sagen wir mal so, der Mann, den wir gestern haben wollen auschecken, ist einer gewesen, wo man nur einchecken kann. Er ist aber dort gestanden, wo normalerweise die stehen, wo man auschecken. Und dann hat es halt nicht funktioniert. Und dort hat man gesehen, der Thomas ist ein langmütiger, freundlicher Mensch. Genau, belohnt es bei dieser Beschreibung.
Ich habe nur gesagt, er soll uns in Ruhe lassen. Das ist alles, was ich gesagt habe.
Ich glaube, er hat es dann auch verstanden, als du es gesagt hast.
Nein, aber ich meine, wenn du die Leistungen gesehen hast von diesen zwei, Akanji, Xhaka, ja, dann bleibt nicht viel anders übrig als ein Sechser. Sie haben die Mannschaft halt gestern Abend schon gedreht. Also, natürlich ist der Xhaka immer bereit, die ganze Mannschaft auf den Rücken zu packen und allein zu führen und alles allein zu schultern. Aber der Akanji setzt jetzt eigentlich mit der Nationalmannschaft das um, wo der Murat Yakin von ihm schon länger verlangt, dass er mehr Verantwortung übernimmt. Und das macht er jetzt. Und der Akanji war noch nie ein Spieler gewesen, der zu wenig Selbstvertrauen hatte. Das hat er schon als junger Bub in Winterthur. Wenn er das auch nicht hätte, das Selbstvertrauen wäre möglicherweise, oder ziemlich sicher, nicht bei Manchester United gelandet. Aber das jetzt halt die
City.
Entschuldigung, Manchester City, ja. Danke. Und die zwei Jahre, die er jetzt dort inzwischen verbracht hat, unter dem Pep Guardiola, die haben natürlich dann schon nochmal einen anderen Spieler aus dem gemacht, haben dann nochmal weiterreifen lassen und weitergebracht, weitergebildet. Ja, und dass der Xhaka möglicherweise die beste Saison von seinem Leben spielt, das haben wir, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal thematisiert. Also die zwei haben halt schon auf sehr hohem Niveau die Mannschaft dreht.
Ich finde beim Akanji noch spannend, ich glaube, seine EM-Quali, vor allem dort im Herbst, ist ja im Vergleich zu eben City oder auf dem Niveau beim Guardiola nicht nur gut gewesen. Also ich glaube auch irgendwie ein, zwei Matches gegeben, wo er dann irgendwie von kosovarischen Stürmer, jetzt bei allem Respekt, aber übersprintet worden ist und dort einfach irgendwie nicht so den besten Eindruck gemacht hat, zum Teil sogar in Anschalo irgendwie gewirkt hat. Aber jetzt, wenn ich ihn sehe, das ist wirklich ein Verteidiger von ja, Weltklasse-Format bei der Schweiz. Ich finde ihn mega imposant irgendwie und ich glaube, man sieht das eben das mit der Verantwortung übernehmen, die du erwähnt hast, dass man sieht das recht gut bei ihm auf dem Platz, dass er bereit ist, das zu machen und dass er irgendwie, dass mir das vielleicht auch ein bisschen gefällt.
Also Schweizer Weltklasse-Niveau?
Weltklasse-Niveau. Fertig.
Ja. Nein, es ist schon erstaunlich. Klar, natürlich, ich glaube, im Herbst hat ja kein Schweizer richtig gute Leistung gebracht. Das sind sie sich ja alle einig. Und der Jacques hat ja gestern Abend nochmal referiert darüber. Von 6 Monaten sagen sie noch annähernd so wie gewesen, um einige Leistungen zu bringen. Und ja, sie wissen, dass dort alles schlecht gewesen sei. Also, das ist einfach jetzt wirklich ein anderer Geist in dieser Mannschaft hinein, der schon sehr, sehr auffallend ist. Und der Xhaka wird ja auch nicht müde, immer zu erwähnen, wie gut das Trainingsintensität ist. Wir wissen, was dahinter steckt, hinter dieser Aussage, weil er ja nach dem glorreiche 2-2 in Kosovo, wo du gewesen bist, Florian, genau das bemängelt hat in der Nationalmannschaft. Und jetzt kommt er das über. Ob es jetzt allein ist, mit einem neuen Assistenztrainer zu tun hat, der wesentlich mehr Erfahrung hat und wesentlich kommunikativer ist als der Vorgänger, das kann ich nicht beurteilen, wage ich auch nicht zu beurteilen. Aber offenbar sind die Trainings einfach ganz anders und einfach zu einer Zufriedenheit von einem Granit Xhaka, was ja dann auch etwas heisst, weil er seine Ansprüche einfach hat. Genährt aus 7 Jahren Arsenal und jetzt einem Jahr unter dem Xabi Alonso bei Leverkusen.
Noch zu Akanji Xhaka, eben, es geht ja dann relativ schnell immer um die Achse, die so eine Mannschaft hat. Und jetzt hat man irgendwie mit Sommer, Akanji Xhaka, eben so diese Mittelachse, fällt vielleicht noch der große, ganz klare Superstürmer. Aber man merkt oder vielleicht auch die Wechsel, die sonst rundherum passieren, haben hier bisher funktioniert und irgendwie, ich denke schon, dass das irgendwie damit zu tun hat, dass man eben nicht nur die gleichen Personen in der Mitte hat, sondern eben ausgerechnet die zwei, die so ein bisschen korrigierend eingreifen, dirigieren und irgendwie eben mit ihrer Erfahrung und ihrer Klasse eben gucken, dass eben die Wechsel, die so an den Seiten stattfinden, möglich sind oder abgefedert werden können.
Aber wenn jetzt du eingebürgert wirst, Tillmann,
ja,
in der Schweiz, dann sollte es ja dann sollte's auch möglich sein, den Erling Haaland einzubürgern, weil mit Norwegen kommt ja der nie an ein Turnier. Also mit der Schweiz wäre die Chance grösser.
Ah, ich habe gedacht, du sagst jetzt, wenn ich eingebürgert wäre, wäre ich der klare Nummer 1 Stürmer.
Marcel, ich finde es noch interessant zu wissen, wie es denn am Fernsehen gewirkt hat, das Spiel von Granit Xhaka. Weil es ist ja gestern nicht so ein klassisches Granit Xhaka, jeder Ball muss zu mir kommen, Spiel gewesen.
Hm. Ja, ihr habt es ja dort schon nach dem Ungarn-Match gesagt, wie eben das war im Stadion, wie man die Dominanz auch spürt und so seine Präsenz. Gut, dort habe ich tickert, dort spürt man das eh nicht. Gestern muss ich sagen, ich habe das wirklich als Zuschauer irgendwie geschaut und ohne jetzt irgendwie eben keinen Ticker, kein Match, sprich nichts. Mir ist er, also was er gemacht hat, habe ich super gefunden, immer wenn er den Ball hatte oder auch gegen den Ball geschafft, aber ich glaube, die Dominanz, das kommt glaube mehr über, wenn man ihn wirklich mal länger beobachtet. Und ich war jetzt nie so, nicht so, ich tue jetzt eine Viertelstunde lang auf den Xhaka schauen und schaue mal, was er macht.
Eigentlich ist ja überraschend und gleich nicht überraschend, dass die Deutschen nicht das gemacht haben gegen den Xhaka, was die Schotten gemacht haben. Ich meine, Scott McTominay hat bewiesen, dass man den Xhaka in seinem Wirkungskreis doch massiv einschränken kann, wenn man einfach 90 Minuten auf Schritt auf Tritt folgt. Dass die Deutschen das nicht machen mit ihrem Selbstverständnis, ja, das ist ja klar. Es wäre wahrscheinlich unter ihrer Würde, das zu machen. Die Schweizer haben ja auch nicht das Gefühl gehabt, sie müssen jetzt 90 Minuten lang einen auf den Toni Kroos abstellen. Aber es gibt Mittel zum Einschränken, aber muss die möglicherweise halt als grosse Mannschaft, jetzt die Deutschen das sind, in ihrem Selbstverständnis, müsstest die dann quasi wie verleugnen. Und das, ja, und die Schotten sind das halt nicht. Die Schotten sind eine kleine Mannschaft. Und die kleinen Mannschaften handeln dann halt einfach ein bisschen anders. Und darum ist es so eine Chance, dass er eben aus dem Spiel genommen wird. Die besteht und vielleicht ja, sehen wir dann im Achtelfinale oder vielleicht hat auch der Xhaka aus so einem Spiel jetzt wie gegen Schottland auch gelernt, wie er sich muss anders verhalten.
Ich habe darum gefragt, weil ich es eben nicht so einen typischen Xhaka-Match gefunden habe. Er ist ja eh nicht einfach der Showman und macht es, damit er es macht, aber gestern hat er mir unglaublich mannschaftsdienlich dunkt, weil er hat eben genau zum Beispiel, manchmal sind sogar zwei Innenverteidiger aus der Reihe gestochen und dann ist er zurück in die Innenverteidigung gegangen. Er ist wahnsinnig einfach dort gewesen, wo es ihn gebraucht hat. Und er ist auch nicht eben jedem Ball nachgegangen und hat sich angeboten. Und ich habe dann eben genau das gedacht, was du jetzt gesagt hast, Marcel, wahrscheinlich am Fernsehen stellst du fest, er ist gar nicht so häufig am Ball. Aber hat dann so die punktuellen Ballgewinne, eben genau wie vor dem 1-0, es ist eben kein Zufall, dass er noch den Ball gewinnt. Die Schweizer sind ja auch nicht die ganze Zeit ins Pressing gegangen, aber wenn sie mal gegangen sind, sind sie recht clever drauf gegangen. Und ich habe das gestern wirklich sehr faszinierend gefunden und ich habe das Gefühl gehabt, dass du siehst, wahrscheinlich am Fernsehen siehst du es gar nicht, wo sich der überall aufhaltet.
Ja, ich glaube, man muss wie irgendwie sich dann mal die Zeit nehmen, um ihn mal wirklich eben irgendwie eine Viertelstunde lang oder so beobachten und dann sieht man es wahrscheinlich. Aber wenn man jetzt einfach wie ich irgendwie das gestern zurückgelehnt auf dem Sofa schaut und ja, dann fällt einem das wirklich nicht so fest auf, die Dominanz.
Hast du mir auch zurückgelehnt beim Zuschauen, Florian?
Ja, wir haben super Platz gehabt, wir sind extrem zurückgelehnt. Also ich schon. Du hast ja auch im Schweißen deines Angesichts irgendwie 7000 Zeichen Matchberichte bis zum Schlusspfiff abgeliefert. Und ich bin sehr gemütlich können anschauen.
Ich habe meiner Freundin gestern irgendwann so im Laufe der zweiten Halbzeit noch gesagt, ich bin recht froh, dass ich nicht muss den Match machen, weil es ein 9. Match war. Und dann habe ich dann kurz an euch gedacht und mich gefragt, wie das jetzt war, wo das 1-1 gefallen ist.
Super ist es gewesen.
Also Thomas hat es A nicht gesehen und B hat auch gar nicht geflucht, weil er hat gerade mit seinem Laptop, also er hat ein bisschen geflucht, weil es wegen seinem Laptop war. Und es ist natürlich, es ist ja immerhin nicht ein Match gewesen, wo mit dem 1-1 sind sie ja nicht ausgeschieden.
Ja, das oder? Stimmt.
Und sie haben auch nicht verloren, sondern also, eigentlich ja die Grundaussage vom Text, Thomas, hast du ja können lassen. Sie haben einen solidarischen, guten Auftritt geboten und sie sind im Achtelfinale.
Genau. Also ich meine, es wäre dann schon ein bisschen anders gewesen, wenn in der 93. noch das 2-1 gekommen wäre. Das ist dann klar.
Und man muss wirklich sagen, also von wegen zurückgelehnt, wirklich, ich glaube, mit die besten Presseplätze, wenn man mal von denen unten am Spielfeldrand absieht, allererste Reihe von allen, die da oben geschrieben haben, ich glaube, ich war nochmal locker 20, 25 Meter weiter hinter euch, früh die Plätze reserviert.
Wir sind zwei alte Hasen und haben jetzt geschaut, wie das, wo die besten Plätze sind.
Das war eben die Loge und nicht Presseplätze.
Da kann man sich noch was abschauen, ja.
Vorne hat der Breel Embolo angefangen. Wir haben ihn gut gefunden als Einwechselspieler. Ich habe das toll gefunden, im Stadion zuzuschauen, wie die, ich bin dann extra schauen, was du Eva für Kampfgewicht für alle die Spieler, die da aufeinander prallt sind, bekannt gibt. Ich glaube, Rüdiger ist 92 Kilo angegeben, Tah 85, Breel 84. Und der hat sich da in die reingeworfen und sie sich in ihn und so. Und das war ein Schauspiel gewesen. Aber es ist mir jetzt mit dem Ball am Fuß nicht wahnsinnig verrückt viel gelungen.
Er hat mich zum Teil ein bisschen schludrig gedunkt. Vor allem in der ersten Halbzeit zwei Fehlpässe, glaube ich, hatte, wo glaub auch gerade den Gegenangriff einleitet. Und ich dachte, okay. Aber das, wo du auch sagst, das habe ich recht beeindruckend gefunden. Das ist wirklich auch so. Man ist dann froh, dass man das selber nicht muss machen muss, sich gegen die irgendwie einen Zweikampf werfen. Aber wie er es gemacht hat, das habe ich super gefunden bei ihm.
Also es ist gerade umgekehrt. Der Rüdiger ist der leichtere von denen zwei. Also der Tah ist der mit 92 Kilo. Habe ich zumindest bei dir gelesen, Florian.
Der eine ist Schwergewicht und der andere ist Cruisergewicht. Also die anderen zwei sind Cruiser.
Ja. Ich wollte auch gerade sagen, 85 Kilo bei Jonathan Tah würde ich jetzt mal anzweifeln. Aber eben also in den Zweikämpfen, vor allem als er ihm dann noch auf die Schulter gestiegen ist. Also ja, die Fehlpässe im Spiel von Embolo, ja, aber er hat es auch wirklich nicht einfach gehabt, weil auch abgesehen von den gröberen Zweikämpfen mal, er hat einmal so diesen Purzelbaum gemacht an der Seitenlinie, als er den Freistoß nicht gekriegt hat, aber er hat halt schon wirklich einen schweren Stand gehabt, weil eigentlich immer einer von den beiden direkt in seinem Rücken war, sobald er den Ball gekriegt hat. Und
ja, und vielleicht hast du jetzt halt dann gestern gemerkt, gegen die zwei, ja, dass halt dann vielleicht gleich noch ein Stückchen fehlt zur absoluten, habe nicht nur vielleicht, sondern einfach noch ein Stück fehlt zu einem zu der absoluten Top-Fassung, wo er sich mit diesen zwei Brücken kann, ja, erfolgreich, gegen die zwei erfolgreich kann kämpfen. Und sich einmal durchsetzen und eine Chance zu haben, halt wie gegen die Schotten und gegen die Ungarn, wo er drei dann gehabt hat.
Für mich jetzt so ein bisschen gewirkt, Marcel, du hast gesagt, schludrig. Ich habe so das Gefühl gehabt, es ist jetzt so ein bisschen der Moment gewesen. Das Schwierige hat er amigs geschafft. Also ich habe schon einmal wollen mir notieren, mega gut, wenn er den Ball vorne festmacht, irgendwie gegen die zwei. Und dann kommt eben genau der Fehlpass, wo die Deutschen nachher die Konterchance haben. Und ich habe das Gefühl, es wird szenisch für ihn im Kopf beendet gewesen.
Ja, er hat das gemacht, was er muss und gut gemacht.
Ja, genau,
er
hat
den
Ball oben runtergeholt. Er hat behauptet, jetzt muss er eigentlich nur noch den 4 Meter Brückpass spielen auf den nachrückenden Mittelfeldspieler und der kommt dann halt nicht, ja. Der Silvan Widmer, also das ist auch so, vor dem Match bin ich an der Medienkonferenz von Murat Yakin und Julian Nagelsmann, sind beide gefragt worden, wie sie denn mit einem Spieler umgehen, wo mit einer Gelb-Vorbelastung ins Spiel gehen. Weil die ja dann im Achtelfinale gesperrt sind mit einer gelben Karte. Beide Trainer haben gesagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Und Murat Yakin hat gesagt, ja, wir haben ja jede Position doppelt besetzt. Von dem her können einfach alle so spielen, wie sie wollen. Der Ricardo Rodriguez hat ein paar Tage vorher die wunderschöne Aussage gemacht, er dürfe nicht zu viel denken und das mache gut.
Hat er vielleicht nicht gemeint, darüber nachdenken?
Wahrscheinlich, ja.
Nein, er hat schon so gesagt, wie es der Florian jetzt zitiert hat.
Ja, gesagt, auf jeden Fall. Aber ich kann mir noch vorstellen, dass es wie gemeint hat, darüber nachdenken. Irgendwie. Ja, also, ja, weiß nicht.
Also, logisch, er darf nicht die ganze Zeit daran denken, dass er geil vorbelastet ist. Wer sich dann eine geile Karte holt, ist der Silvan Widmer. Und man sieht auch, wie es ein Arsch ist in dem Moment. Ich glaube, es ist auch der Raum, oder, wo dort am Boden geht, relativ leicht. Und der Daniele Osato findet dann, das ist jetzt der Moment, wo ich nicht nur Foulpfiff, sondern auch noch Geld gebe. Kann man machen. Sonst hätte er eigentlich alles laufen, oder? Fast. Aber. Und dann haben wir auch überlegt, stimmt jetzt das eigentlich? Hätte Murat Yakin auf jeder Position zwei dabei? Oder ist es nicht wie immer hinter rechts? Sind wir nur mit jemandem unterwegs? Aber scheinbar haben wir hinter rechts jemanden.
Also meine, hätte das nach dem Match ziemlich klar gemacht, wer dort wird spielen. Also was heisst ziemlich klar, hat einfach klar gemacht. Hat bestätigt, dass der Leonidas Dergiu wird sein und sie haben jetzt ja Wochen Zeit, um ihn vorzubereiten auf den Einsatz im Achtelfinale. Also er hat sich da Nagelsmann-mässige Klasse gegeben, was die Thematik betrifft. Ja, der Stergiu hat jetzt nicht gegen die Schotten, wo er reingekommen ist, die letzten paar Minuten nicht nur glücklich ausgesehen. Nicht Schotten, die Ungarn, Entschuldigung. Und du hast ja das gestern einmal rekapituliert, Florian, hat es dich immerhin fertig gebracht, in ein paar Minuten einmal Tunnel zu werden. Also einen Beinschuss überzukommen. Also er hat dort überhaupt nicht so gewirkt, dass man jetzt schon das grösste Vertrauen haben innen. Aber wahrscheinlich mit dieser Mannschaft, mit dieser Solidarität, wird auch das noch klingen am nächsten Samstag.
Ich bin schnell zusammenzählen. Er hat in seinen 5 Matchen für die Schweizer Nationalmannschaft runter nicht auf 90 Minuten. Eben. Und von denen hat er etwa 20 hinter rechts gespielt. Aber das, ich meine, im Moment ist es ja, wir sind gerade so in einem Flow, wo alles, was Murat Yakin macht, scheint zu funktionieren. Ich mag mich allerdings erinnern, dass das irgendwie in Katar ja auch in der Gruppenphase, wo dann plötzlich der Rieder irgendwie rechts außen aufgelaufen ist, aber so als eigentlich halbe Außenverteidiger und man denkt, hey, hat er das je gespielt? Und dann hat er das irgendwie aber einigermaßen gut gemacht gegen Brasilien. Hat es auch so eine Serie gegeben, die ist dann mal gerissen im Achtelfinale, aber muss ja diesmal nicht so sein, oder? Also die Mannschaft wirkt schon nochmal. Ich glaube nach dem Brasilien-Spiel, und wahrscheinlich ist der Samuel Burger noch gesehen, was gesagt hat, wo unser Titel über die Sendung ist gesehen, diese Schweizer Abwehr hat einen Hauch von Weltklasse. Und man hat das Gefühl, in diesem Turnier sind sie noch ein Hüchli weiter oben als ein Hauch von Weltklasse.
Also es gibt ja keinen Grund, jetzt in einem Achtelfinal wieder wollen experimentieren. Und ich meine, wenn du jetzt ja schon klar machst, dass Dergiu spielt, ist ja das auch kein Experiment, sondern das ist für ihn seit Anfang einfach der Ersatz für den Silvan Widmer. Also hat er das Vertrauen, und das ist auch das Wichtigste, dass er das Vertrauen hat, dann muss der Stergio muss er das nicht von uns bekommen. Und er hat in Stuttgart sich in den letzten Wochen halt dann als Rechtsverteidiger in der Mannschaft festgebissen gehabt, hat dann auch sogar noch beim 3-1 gegen Bayern München ein Goal geschossen. Also dort hat es gezeigt, dass es kann.
Ja, und wenigstens hat Yakin Widmer-Ersatz dabei. Eben bei der WM ist es ja gewesen, wo dann, glaube ich, kein anderer Rechtsverteidiger irgendwie im Kader war. Dafür 5 Goals, 4 Goals. Ja, wenigstens ist einer da und ich bin mega gespannt.
Was beim Leonidas Dergiu, glaube ich, schon der Fall ist, ist auch ein intelligenter Fußballer. Also zumindest hat er in St. Gallen immer so gewirkt. Als Innenverteidiger mit seiner Körpergröße muss es eh mit Geschwindigkeit und Stellungsspiel und halt Spielintelligenz machen. Also, wir trauen es ihm jetzt mal zu. Kommen wir noch zum Dan Doi. Tillmann, hast du gewusst, dass der mal beim FC Basel gespielt hat? Hast du ihn wiedererkannt?
Ich habe seinen Zwilling hat beim FCB gespielt. Oder? Das war der die letzte Aktion, wo es immer so ein bisschen schwierig war. Ich weiß nicht, ob der Zwillingsbruder das Tor gestern so gemacht hätte, aber jetzt der Zwilling, der gestern gespielt hat, schönes Tor, hat auch noch ein Sonderlob von Julian Nagelsmann bekommen. Nach dem Spiel hat gesagt, für ihn eines der schönsten Tore des Turniers wird leider in keinem Highlight-Reel irgendwo auftauchen, weil es eben nicht so der 30-Meter-Schuss in den Winkel ist, aber schon sehr, sehr anspruchsvoll, irgendwie auf einer Höhe, den da in die kurze Ecke, um den Winkel zu machen, ist nicht Danen Doi-like, wie den Danen Doi, den man beim FC Basel häufiger mal gesehen hat.
Ja, und auch nicht der Doi, der von den Testspielen wo man dann manchmal kopfschüttelnd zugeschaut hat, wie er mit dem Böhle, mit dem letzten Pass einfach nicht zu Gang kommt. Und er hat sich jetzt also an dem Turnier, man kann jetzt fast sagen, von Match zu Match gesteigert zu dieser Leistung von gestern Abend. Also das ist schon, es ist enorm, wie er sich entwickelt hat, wie er sich in dieser Mannschaft festgesetzt hat. Und auch da liegt es sicher am Vertrauen von allen. Und ich meine, wenn der Granit Xhaka hörst, wie er über den Ndoye redet, also der Granit redet wie ein, also du hast ja das gehört, Tilman auch, er redet ja wirklich wie ein künftiger Trainer. Also er nimmt sich dann auch das Recht raus, dass sich ausführlichst über Teamkollegen auszulassen. Und er hat ihn ja schon mal als unglaubliches Tier bezeichnet und hat jetzt gestern Abend wieder die läuferische Qualität, die physische Qualität von Ndoye gelobt. Aber eben als grosser Chef sei man natürlich auch noch, aber der muss noch viel lernen, aber der ist auch sehr bodenständig. Also er redet nicht, also ich muss einmal schmunzeln im Jacka, mit welchem Selbstverständnis, dass er redet. Und ich gehe dann eben auch davon aus, dass er einen ist von denen ist, wo sie Selbstvertrauen auf einen Ndoye kann übertragen, also quasi in Form von «Ich vertraue dir, du kannst das».
Ich finde beim Ndoye noch spannend, ich habe vor 3 Jahren oder so, bist du 21 an der EM gewesen, ich glaube im Jahr 2021, wo der Lustrinelli Trainer war, und es war ein spannender Jahrgang gewesen, und es hat viele Spieler gehabt, wo man irgendwie das Gefühl hatte, doch, das ist jetzt wieder mal eben, man ist wieder mal an einer U21 EM dabei. Und dann da ist er auch in dem Kader gewesen und er ist jetzt nicht, also er ist, ja, man hat gewusst, okay, doch, das ist ein Talent und so. Aber dass jetzt ausgerechnet er ist eigentlich aus dem U21 Kader, wo sich jetzt eigentlich der Stammplatz in der Nazi ergattert hat, sozusagen, ich glaube, da hätte man jetzt andere damals eher genannt. Also es ist dort zum Beispiel ein Imeri gewesen, wo man extrem viel immer erwartet hat, ein Doma von mir aus, ich weiß nicht mehr, alles dort war. Aber es war wirklich ein spannender Jahrgang gewesen. Und haben da ein paar gute Matches gemacht. Und der ist dort, finde ich, ja, man hat gewusst, doch, der kann etwas, aber hätte jetzt nicht gedacht, man hätte es wirklich von anderen erwartet, dass die jetzt in 3 Jahren an der EM einen Stammplatz haben. Das finde ich immer wieder spannend, wie sich das amigs kann entwickeln.
Aber ich merke, Marcel, du redest auch wie ein Trainer, wo du noch selbstverständlich auch bist, oder?
Ja, fast auf dem Niveau, genau.
Also eigentlich auch hast du einen auslaufenden Vertrag, also dass der Xhaka sich würde wundern, dass der Vertrag ausläuft und du noch nie einen
Unterkopf
bist. Ich bin auf dem März. Gut.
Ich bin auf dem März, also gerne melden. Ich habe meine E-Juniorinnen ohne Niederlage durchgebracht und jetzt bin ich offen für Neues, größere Aufgaben.
Ist gut, ich nehme meine Beratung kostenlos, damit wir aus diesen allen Angeboten, die du bekommst, auswählen.
Ja, aber nur Mädchen, Frauenfußball, nicht.
Auch dort braucht es Beratung.
Bis welche Kategorie darfst du denn, Marcel? Damit wir nicht falsche Angebote bekommen.
Ich weiß nicht, was ich darf und was nicht.
Das ist richtig.
Ich habe einfach mal angeklopft und gesagt, hey, keine Ahnung.
Hast du überhaupt das Deal?
Also, ich bin nicht ausgebildet, ich habe keinen Kurs.
Das habe ich gerade fragen.
aber wenn der Lohn stimmt.
Genau, dann mache ich einen Kurs.
Beim Dan Doyle noch schnell zum Zurückkommen auf ihn. Er profitiert natürlich auch davon, dass der Murat Yakin jetzt für ihn eine Positionenreihe weiter vorne gefunden hat. Oder? Also es ist ja so wie, es ist ja schon noch spannend. Eigentlich ist er ja eingeplant gewesen, so links als Schienenspieler, wo er irgendwie noch viel, viel mehr defensiv hat müssen schaffen. Dann hat sich Steven Zuber verletzt. Und wie durch Magie, irgendwie hat sich plötzlich das Puzzleteil irgendwie so verschoben, dass der Dan Doyle eins weiter vorne kann shooten kann. Und dort hat er seine Stärke, dort ist er viel besser. Und ja, jetzt glaubt er an sich, oder? Das ist schon sehr interessant.
Eben, und er hat ja irgendwie 3-4 Minuten nach dem 1-0 gerade noch die Chance zum 2-0, wo er, finde ich, sehr gut macht. Eben, man muss immer noch daran denken, das ist ein Weltklasse-Verteidiger, der dort spielt und er kommt zum Abschluss und es fehlt dann wirklich nicht viel. Und ich finde auch, dort, er hat das Upside-Goal gemacht gegen Schottland. Also gegen Schottland, das macht er nicht schlecht und er hat einmal noch eine Aktion, wo er ganz knapp am schottischen Goalie scheitert. finde ich auch, wo er den Ball mega gut behauptet, sich dreht und gerade in den Abschluss geht. Der Abschluss selber, eben der Goalie kommt nachher noch an, aber ja, das, wie der Thomas gesagt hat, ich glaube, es war wirklich eine Steigerung jetzt von Match zu Match gewesen.
Also ich glaube, das Laufduell und der Schuss nachher, das ist übrigens die beste Szene gewesen, ich glaube, von Michel Aebischer, oder? Weil er wieder mal ins Zentrum hat dürfen reinrutschen und dann spielt er sofort wieder einen von diesen Steilpässe, die er jetzt jeden Match drin hatte. Ich glaube, das Laufduell, gegen wen war es gewesen?
Rüdiger.
Gegen den Rüdiger und dann der Abschluss, ich glaube, das hat der Marktwert fast noch mehr in die Höhe getrieben als Goal. Weil da siehst du in dieser Szene, siehst du, oh, wow, wow, leck du mir. Wenn der seine PS wirklich am Boden bringt, dann wird das etwas richtig Spannendes. Es ist lustig, ich habe ihn beim FCB wirklich, ich stand ganz offen dazu, ich habe ihn fast nicht ausgehalten. Ich habe ihn, weil er so ein Zufallsgenerator war, ich kann ihm nicht zuschauen, weil er hat genau immer die Tage immer, ah ja, super Ansatz, mega toll, und dann, was machst du, oder?
Florian, Entschuldigung, du musst nicht so weit gehen, zurückgehen auf Basler Zeiten, was du nicht ausgehalten hast. Also ich kann mich also noch sehr gut erinnern, also mein Kurzzeitgedächtnis funktioniert noch, wie du am einen oder anderen Länderspiel innerviert hast. Wie wenn du auschecken aus dem Stadion, nicht so.
Ich gebe es zu. Und ich habe, man hat ja immer, oder Tillmann, das war ja immer das gewesen, man hat das Gefühl gehabt, wenn er einmal irgendwie einen geraden Pass würde ahnen bekommen, wir haben es ja hier schon nach dem ersten Spiel gesagt, dann hat er ja alles, oder? Und man hat aber immer so leicht zweifelt, kann er das?
Ja, er war in dem Sinne gar kein Zufallsgenerator, weil er relativ verlässlich eigentlich das Falsche gemacht hat in der letzten Aktion. Aber eben, es ist dann auch, also auch der Vergleich, auch wenn es dann am Ende ein recht unfairer Vergleich ist, aber ist ja irgendwie so Mohamed Salah, der auch in seiner Basler Zeit ganz viele Anlagen hatte, wo der auch sehr, sehr verlässlich eigentlich dann am Ende das Falsche gemacht hat. Und jetzt wird sich eben zeigen, ob er eben durch so Aktionen wie gestern oder durch das Turnier jetzt oder durch die Entwicklung, die er nehmen kann, also wo der Weg hingeht. Weil eben eigentlich die Anlagen sind ja da und alles bis zur letzten Aktion häufig hat nicht geklappt, und wenn er die letzte Aktion jetzt, ob es Pässe sind, ob es Abschlüsse sind, wenn er die noch hinkriegt, dann, ja, also man sieht das Potenzial ja jetzt schon, weil wenn er das noch umsetzen kann in der letzten Aktion, dann ist da schon sehr, sehr viel da.
Also ich merke, wir müssen Rodriguez vermitteln, wir müssen den Ndoye vermitteln von Bologna weg in einen grösseren Club.
Ich glaube, der vermittelt sich von selbst.
Wir brauchen noch für den Marcel brauchen wir noch Angebote, also wir sind mal gut unterwegs, finde ich.
Gute Provisionen.
7% ist bei mir.
Okay, das ist fair.
Ich muss jetzt so, nachdem wir nach dem letzten Match den Remo Freuler so kritisiert haben, muss ich auch noch sagen, er kommt jetzt ein bisschen überall vielleicht ein bisschen flächer raus, weil andere wirklich überragend gespielt haben. Ich finde, er hat gestern auch wirklich einen tollen Match gemacht und hat gestern, vielleicht habe ich es auch gegen Schottland, all das Tolle, was er gemacht hat, nicht gesehen, aber gestern habe ich gefunden, er war häufig genau dort gewesen, wo sich ein Loch aufgetan hat. Schon wahnsinnig viel gerannt, hat viel Zweikämpfe gehabt, wo er dann irgendwie nochmal irgendwie reingekommen ist, was wichtig war. Und dann ist er auch wieder gegen Führer gegangen. Es ist dann so in die halb links in der Raum, es ist kein Zufall, dass er die Flanke gibt zum 1-0. Da habe ich gedacht, an was liegt jetzt das? Also, es sauft er einfach mit dem Granit ab, jeweils, und shootet super, wenn der Granit super ist, oder ist ihm das gestern entgegengekommen? Also, Remo Freuler, aber den lassen wir in Bologna, oder? Der ist schon gut aufgehoben, eigentlich, Champions League.
Also, ich meine, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, in der Statistik, der Ndoye hat für Bologna in 32 Meisterschaftseinsätzen ein Goal gemacht. Plus noch ein Goal im Cup. Also das war jetzt das dritte Goal gestern in dieser ganzen Saison mit sagen wir mal, ich weiß nicht, wie viele Länderspiele es waren, aber sagen wir 45 bis 50 Match. Also dort ist es schon noch ausbaufähig, und darum hat ja der Trainer Schako auch gesagt, der muss noch sehr viel lernen.
Damit das alles zu Remo Freuler
gesagt. Ja, alles zu Remo Freuler gesagt, genau.
Aber ja, ist so typisch Freuler, dass man jetzt auch nicht mehr mega viel dazu sagen könnte, oder? Es ist irgendwie immer, aber irgendwie, ich meine, er ist ja dermaßen unumstritten, offenbar. Ich meine, unter dem Petkovic immer gespielt, er spielt unter dem Jakin eigentlich immer. Also, ich glaube, ja, es ist wirklich so, es klingt blöd, aber ich glaube, mega viel, wo er mega gut macht, sieht man gar nicht immer. Ich glaube, gestern hat man es wirklich gut gesehen, eben auch, dass er dann plötzlich da vorne auftaucht. Mega spannende Figur irgendwie in dieser Nazi.
Sehr herzig habe ich gefunden, unten in der Mixzone der Quad Vodua. Drei Folgen waren irgendwie deutsche Journalisten, dann Schweizer Journalisten, aber auf Hochdeutsch, weil Tessiner und die Welschen noch dort sind. Und ganz am Ende sind noch die, die nur auf Schweizerdeutsch irgendwie Interviews machen, Radio, Fernsehen. Und da habe ich mich zu denen gestellt, weil dort habe ich den Laptop können, so in die Ecke machen und dann ist der Quad Vodua noch vorbeigekommen und die haben dort im Schweizerdeutsch halten sie alle an und dann haben dann aber eigentlich gar nicht genau gewusst, was man den Quad Vodua eigentlich jetzt noch fragen will. Und die letzte Behelfsfrage bei allen ist gesehen, also bei einem Ruben Wagner, so ganz nett stehen bleibt und dann fragt man ihn etwas und dann kommt halt nichts und dann fragt man ihn nochmal etwas und dann kommt nochmal nichts und dann ist immer so die Verzweiflungsfrage, mit wem hast du das Liebchen getäuscht, oder? Und der Vargas hat mit dem Musiala getäuscht und hat gesagt, dass er ihn auch schon privat in München mal getroffen hat. So. Das ist eigentlich das Packendste gewesen bei ihm. Und der Quad Vodua sagt, also Liebling täuscheln, das mache ich nicht. Weil wir sind alles Menschen. Sie sind auch Menschen. Und warum soll ich da jetzt irgendwie gehen, auf Liebling-Jagd gehen? Und wenn er es gemacht hat, hat er es für den kleinen Bruder gemacht. Für seine, aber er hat jetzt so nicht. Und das finde ich, habe ich wirklich so toll gefunden. Ich meine, der spielt vor drei Wochen, hat man gedacht, er spielt kein Spiel, je an einem grossen Turnier, spielt er sein zweites EM-Spiel. Ich finde, er hat es gut gemacht, als er reingekommen ist. Und dann säckelt er nicht irgendwie irgendein grosses Star hinten hoch, sondern er ist dann sich. Ja, ich bin der Quad Vodua und ich schütte jetzt hier mit meinem Liebling heim. Oder vielleicht hat er es auch abgeämpft zum Waschen.
Ich bin Quad Vodua und ich bin nicht da zum Liebling täuscheln.
Wie heisst der Verteidiger von IBE, der das Gefühl hatte, dann müsse ich in der Pause gegen Manchester City das Liebling täuscheln?
Es ist gar niemand aus Bern da. Weißt du,
Gamara ist es gewesen, ja. Also ist quasi Sternstunde Philosophie gewesen in dieser Mixzone, merke ich.
Ja, das war super gewesen, ja. Es hat auch irgendwie ich glaube, so Luftfeuchtigkeit von etwa 200% gehabt. Es ist wunderbar gewesen. Und die deutschen Spieler haben jetzt eher weniger Bock gehabt, mit den Schweizer Journalisten auch noch zu reden. So. Es war sehr zurückhaltend gewesen. Nur dem Niklas Füllkrug ist gefragt worden, also Bänder, also um die Werbebande umgebogen ist. Ah, Niklas! Also noch ein Bier zum Feiern und dann hat er gesagt, nee, für mich nicht, also vielleicht eins. Damit das auch noch enthüllt ist. Mit wie viel Euphorie gehen wir denn jetzt in Achtelfinale rein? Egal, gegen wem das wir schütten?
Mit mega viel. Ich zumindest. Weil es sieht ja irgendwie so aus, als könnte es Italien sein. Und ich glaube, dass Italien kann man schlagen. Also vielleicht ist auch Spanien einfach so extrem gut gewesen. In dem Match Spanien-Italien, aber ich habe nicht so mega, also Italien hat jetzt nicht einen mega guten Eindruck gemacht auf mich. Ich glaube, die kann man schlagen und außerdem finde ich es grundsätzlich cool. So Schweiz-Italien in einem K.O.-Spiel, das klingt für mich schon mal richtig cool und ich glaube, also ich freue mich mega. Auch wenn ich dann wieder im Einsatz bin, muss ich wieder ticken.
Ich glaube, also Murat Yakin wäre glaube ich, auch nicht unzufrieden. Er hat zwar gesagt, wie man das dann halt so sagt, dass wir schauen auf uns und man kann sich sowieso nicht aussuchen und wir gucken dann, welcher Gegner kommt, aber hat dann auch mit einem relativ breiten Grinsen gesagt, Italien wäre immer ein Gegner, da macht es Spaß, die Spiele vorzubereiten. So ein bisschen im Hinterkopf mit, ja, die haben wir schon zweimal vorbereitet in jüngster Zeit, da wissen wir eigentlich, was zu tun ist. Also ich glaube, er wäre auch nicht ganz unglücklich und auch das Gefühl, so wie man Italien bisher gesehen hat, ja, vielleicht lag es an der Leistung von Spanien, die sehr stark waren, aber Italien, das gab es schon mal, da hat es irgendwie noch so positive Erinnerungen dran und wäre dann auch ein großer Name, also könnte gut funktionieren, wäre eine gute Paarung.
Ich glaube auch, dass es wie für die Schweiz wahrscheinlich, also eben, es ist ja gestern, wenn es dann der Gruppe Sieg gewesen wäre, hätte es dann irgendwie Dänemark oder Serbien können sein. Ich glaube, für die Mannschaft ist es ganz gut, ist nicht jetzt irgendwie Dänemark oder so und ist könnte es Italien sein. Ich glaube einfach, dass sie grundsätzlich so irgendwie gegen die Mannschaft, wo so ein bisschen Dänemark, haben wir ja das Gefühl, ist so ein bisschen auf dem Schweizer Niveau und so ist zum Beispiel auch Schweden gewesen bei der WM 2018. Es ist irgendwie so ein bisschen weiß nicht, vielleicht auch noch bei Brenzkind von dort, es war ein trauriger Match gewesen und so. Und ich habe immer das Gefühl, also gegen die Grossen wie gestern, da ist irgendwie noch so ein bisschen mehr da bei den Schweizer, ohne jetzt irgendjemandem zu unterstellen, aber man hat so das Gefühl, man will ein bisschen mehr und man geht ein bisschen mehr. Und ich, eben Italien, das, ja, das ist ähnlich wie Schweiz-Deutschland. Ich glaube, das wird ein mega cooler Match mit der Schweizer Nazi, die, glaube ich, wieder alles wird reinrühren. Vielleicht eher als gegen Dänemark. Eben wie gesagt, ohne dass ich jetzt irgendjemandem will unterstellen, dass er gegen Dänemark irgendwie nicht sein Bestes würde geben. Aber ich glaube, das ist auch von der Paarung her irgendwie so ein bisschen, macht mehr Lust.
Ja, das macht sicher. Also ich würde sagen, Viertelfinal wird kommen.
Mal flach halten, Thomas.
Ich mag mich noch in Katar erinnern, wo Marokko irgendwie, wo es klar war, dass Marokko der nächste Gegner wäre im Viertelfinal. Wir haben eigentlich schon das Halbfinal gebucht. Weiß ich noch gut. Grosse Euphorie im
Medienraum. Wenn ich jetzt nicht falsch angeschaut habe, mit meinen müden Augen, dann könnte es ein Viertelfinale gegen Dänemark geben. Zur Erleichterung von Marcel.
Eine Frei.
Und mit Kroatien, es ist ja egal, wenn man es lost, dann ist es ja schon ganz nah dran, dass man weiss, gegen wen man schaut, oder vielleicht weiss man es dann auch schon. Wir müssen jetzt ja nicht jeden Gegner einzeln durchgehen.
Ich hätte lieber Italien als Kroatien, muss ich sagen.
Die Mannschaft hat schon eine Geschlossenheit, wie ich sie jetzt an einem Turnier selten irgendwie von außen gespürt habe. Das scheint schon nochmal irgendwie etwas zusammengewachsen zu sein, wenn man das halt irgendwie gerne überinterpretiert.
Es hat gestern Abend noch so beiläufig einen ganz aufschlussreichen Satz gegeben vom Xhaka. Und er hat Yakin gegadelt, dass der taktisch hervorragend sei. Also im Zusammenhang mit dem Ndoi. Und man muss mich korrigieren, aber so überschwänglich hat er sich noch nie geäussert über die Yakin. Er war immer relativ reserviert gewesen, wenn man immer nicht im Kopf hat, wie er über einen Alonso redet, wie er über einen Arteta geredet hat oder auch heute noch redet. Ist das im Fall von Yakin ist ihm das nie über die Lippen gekommen und gestern Abend gesagt, der Muri, der ist natürlich taktisch hervorragend. Also auch da wieder der Captain verteilt grosszügig ein Lob.
Das klingt so fast, wie wenn er so ein Schächtel mit Orden dabei gehabt hat.
Sehr schön gesagt, ja. Unsere, in die Basler Zeitung wird wahrscheinlich den Future Nationaltrainer schreiben, oder?
Ich habe nichts mehr, glaube ich. Mein Herz ist voll, mein Kopf ist leer. Ich weiß nicht, ob ihr noch etwas habt, wo ihr wollt, besprechen.
Du wolltest jetzt einfach nochmal deine Gemächer noch ein bisschen geniessen.
Ja, genau. Ich muss mal zusammenrufen, dass ich überall das Zeug zusammenfinde, was ich da verbreitet habe. Genau. Dann kommen wir nach dem Achtelfinale von der Schweizer wieder. Und ich freue mich sehr, wenn ihr uns dann wieder zuhört. Und mal schauen, wer dann alles plötzlich noch in Berlin und in was für Gemächer das sich raus.
Ich rechne mit Potsdam irgendwie, so eine von den kleineren Villen, aber schön außerhalb am See. So stelle ich mir das vor.
Nein, man muss uns ja eins zugestehen, Tillmann. Bei aller Kritik, die wir gerne anbringen, aber wir sind doch so clever gewesen, dass wir das Hotel schon weit im Voraus für den Achtelfinale in Berlin gebucht haben. Und sie ist mitten in der Stadt drin. Nicht Potsdam.
Okay, dann habe ich nichts gesagt. Aber Flo, so, wenn ich mich hier umgucke, dann traue ich Flo zu, dass er noch kurzfristig umbucht.
Ja, dann das muss er selber machen.
Das Reisebudget aufbrauchen.
Ja, ich finde es schön. Ich finde schön, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt das Gefühl haben, dass ich da wirklich im absoluten Luxus bade. Ich will es gar nicht.
Einfach noch schnell, Florian hat ein Trainingsfahrrad im Badezimmer stehen, weil so viel Platz ist, dass man den Platz irgendwie füllen muss und es ist so groß wie meine Wohnung.
Aus welchem Jahrhundert das Ding nie richtig ist, darüber tun wir jetzt den Mantel vom Schweigen breiten. Danke vielmals fürs Mitschwätzen, danke vielmals fürs Zuhören vor allem und wir hören uns nach dem Achtelfinale. Bis dann, ciao zusammen.